Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dobrovicek am Mikrofon herzlich willkommen. Weiter gibt es Proteste gegen die Machthaber im Iran. Die USA erhöhen mit Sanktionen den Druck, während sich Präsident und Verteidigungsminister offenbar nicht ganz einig sind, ob es Beweise für bevorstehende Angriffe auf US-Botschaften gegeben hat oder nicht. Und Thüringen befindet sich auf dem Weg zu einer Projektregierung. So überschreibt jedenfalls Ministerpräsident Bodo Ramelow die laufenden Gespräche. Unser Hintergrund ab 1840 beschäftigt sich mit Lebensmittelverschwendung. Sie wissen, dass sie alles riskieren und trotzdem gehen wieder mehr Menschen im Iran auf die Straße. Sie protestieren gegen das Regime, als hätte der angeblich versehentliche Abschuss des Flugzeuges aus der Ukraine mit 176 Toten den Knoten platzen lassen, berichten Beobachter. Zunächst soll die Polizei hart durchgegriffen haben. Die Regierung weist die Vorwürfe aber zurück, wie Karin Senz berichtet.
Mit Geduld, Toleranz und Zurückhaltung sei die Polizei den Demonstranten am Wochenende in Teheran begegnet, versicherte Polizeigeneral Hossein Rahimi. Er verteidigte sich gegen den Vorwurf, die Sicherheitskräfte hätten auf die Demonstranten geschossen. Man habe nur in einigen Gegenden Tränengas eingesetzt, zitiert ihn eine iranische Nachrichtenagentur. Rahimi habe nach eigenen Worten den Befehl bekommen, dass sich die Beamten gegenüber den Demonstranten zurückhalten sollen. Von wem er den Befehl bekommen habe, sagte er nicht. Im Internet sind auch Videos, die von den Protesten stammen sollen, Schüsse zu hören und Blut am Boden zu sehen. Außerdem zeigen sie mutmaßlich Sicherheitskräfte, die mit Schlagstöcken auf Demonstranten einprügeln. Die Videos sind nicht verifiziert. Die Demonstranten hatten unter anderem von US-Präsident Donald Trump per Twitter Unterstützung bekommen. Er hatte auf Persisch so wörtlich das große iranische Volk gelobt und davor gewarnt, Demonstranten umzubringen. Regierungssprecher Ali Rabi:
Während der Trauer des iranischen Volkes haben wir gesehen, wie Trump für die Menschen Krokodilstränen vergossen und auf Persisch behauptet hat, er stehe zum iranischen Volk. Das wird aber nicht vergessen, dass das derselbe Mensch ist, der mit Bomben auf 52 Kulturdenkmäler im Iran gedroht hat, nachdem er den beliebtesten General des Landes getötet hat. Und gerade jetzt liegt die Ursache für die wichtigsten sozialen, wirtschaftlichen, medizinischen und Ernährungsprobleme des iranischen Volkes in den unmenschlichen Sanktionen, die dieser Mensch gegen uns verhängt hat.
Rabi wies den Vorwurf der Demonstranten zurück. Die Regierung habe versucht, den Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine am Mittwoch zu vertuschen. Schon am Wochenende waren nach iranischen Angaben mehrere tausend Menschen aus Wut auf das Regime auf die Straße gegangen. In der Vergangenheit hatte das den Demonstranten immer wieder vorgeworfen, vom Ausland angestachelt worden zu sein. Ziel sei, die Regierung zu stürzen. Der Justizchef Ebrahim Raisi drückte sich heute ähnlich aus.
Wenn irgendwo im Land die Agenten Amerikas und des Auslands diese Situation nutzen wollen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und um auf dieser Welle zu surfen, dann wird das die Nation nicht zulassen. Die Geheimdienste, Sicherheits- und Polizeibehörden werden das verfolgen und es niemandem erlauben, die Sicherheit zu gefährden.
Am Wochenende hatten iranische Behörden den britischen Botschafter vorübergehend festgenommen. Er habe Demonstranten bei einer Kundgebung angestachelt. Der Diplomat twitterte danach, er habe an einer Trauerfeier teilgenommen. Jetzt hat das Außenministerium in London den iranischen Botschafter einbestellt. Aus britischer Sicht hat Teheran diplomatische Gepflogenheiten gebrochen.
Karin Senz berichtete, die USA haben die angesprochenen Sanktionen am Wochenende noch einmal verschärft, während Interviewaussagen von US-Verteidigungsminister Esper, sagen wir vorsichtig, für Verwirrung sorgen. Dabei geht es um angebliche Pläne des getöteten iranischen Militärs Soleimani, 4 US-Botschaften anzugreifen. Solche Pläne hatte Präsident Trump erwähnt. Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington. Was hat Esper gesagt?
Also Mark Esper war in 2 sonntäglichen Talkshows zu Gast, einmal bei CBS, dann bei CNN. Und beide Male musste er einräumen, dass er über keine konkreten Belege für die Behauptung Donald Trumps verfügt, wonach der getötete iranische General Soleimani Angriffe auf 4 Botschaften geplant hat, die unmittelbar bevorstünden. Der Präsident habe kein spezifisches Beweismaterial vorgelegt, räumte Esper ein. Trump habe davon gesprochen, dass 4 Botschaften unter Beschuss geraten konnten und er habe dem geglaubt.
He said he believed that they probably that they could have been targeting the embassies in the region. I believe that as well as did other national security team members.
Diese Äußerungen hat Obovicek haben mittlerweile Kreise gezogen. Die Erklärungsnöte der Trump-Administration nehmen offenbar zu. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses Adam Schiff warf Trump vor, Geheimdienstinformationen zu frisieren. Er sagte, die persönliche Überzeugung Trumps reicht nicht aus, um die USA an den Rand eines Krieges zu führen. Und heute Vormittag hat nun auch Donald Trump selbst reagiert. Er hat gesagt, angesichts der gewalttätigen Vergangenheit Qasem Soleimanis sei es völlig wurscht, ob Anschläge unmittelbar bevorgestanden hätten oder nicht, so ähnlich hat er sich ausgedrückt über Twitter. Interessant in diesem Zusammenhang auch, dass Donald Trump nach Informationen des Fernsehsenders NBC bereits vor 7 Monaten die Ermordung Soleimanis angeordnet haben soll.
Beobachter sprechen ja nach den ersten Angriffen und neuen US-Sanktionen von besonnenen Reaktionen auf beiden Seiten, sowohl in Teheran als auch in Washington. Wie sehen Sie diesen Grad der Eskalation oder Deeskalation in Washington?
Ja, ich glaube, das stimmt. Auf beiden Seiten war man, denke ich, erschrocken über das Tempo, mit der die Lage eskaliert ist in der vergangenen Woche und immer schneller in Richtung Krieg abdriftete. Man weiß, dass die Iraner sehr verhalten Vergeltung geübt haben. Man weiß, dass der Schweizer Botschafter in Teheran, der die Interessen der USA im Iran vertritt, Depeschen der Trump-Administration mit der klaren Botschaft überbracht hat, dass man keinerlei Interesse an einer weiteren Eskalation habe. Und das ist in der Tat der übereinstimmende Eindruck von Experten. Keine Seite, weder der Iran noch auch die USA haben ein Interesse an einem offenen Krieg. Aber Trump hält an seiner Politik, Sie haben es erwähnt, des maximalen Drucks fest. Es sind die Sanktionen noch einmal verschärft worden Ende der vergangenen Woche.
Wir fahren heute außerdem, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern mit Präsident Trump telefoniert hat. Was haben die beiden besprochen?
Also da kann ich nur die dürren Worte wiedergeben, die das Weiße Haus verbreitet hat. Demnach haben der Präsident und die Kanzlerin miteinander telefoniert. Sie hätten über die Sicherheitslage im Nahen Osten und über Libyen gesprochen. Auch andere bilaterale Themen seien zur Sprache gekommen. Man kann nur spekulieren, hat Obovicek. Die Bundesregierung plant ja, noch im Januar ein Spitzentreffen zur Krise in Libyen einzuberufen. Ob die Kanzlerin Donald Trump dazu eingeladen hat, das wissen wir nicht.
Thilo Kössler aus Washington. Merkel und Trump telefonieren also, nachdem die Kanzlerin zuvor bei Russlands Präsident Putin in Moskau zu Gast war, gemeinsam mit Außenminister Heiko Maas. Der wiederum ist weitergeflogen nach Jordanien, um dort unter anderem jene deutschen Soldaten zu besuchen, die aus dem Irak vorübergehend abgezogen worden sind. Wir merken also, Diplomatie wird derzeit in alle Richtungen betrieben, auch durch die Bundesregierung. Denn die Frage bleibt, welche Zukunft hat das Atomabkommen mit dem Iran und welche hat der Kampf gegen die verbliebenen Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates? Ihre Aufklärungsflüge jedenfalls hat die Bundeswehr von Jordanien aus inzwischen wieder aufgenommen. Klaus Remme meldet sich aus dem Tross des Außenministers in Jordanien.
Unumstritten war der Bundeswehreinsatz im Irak nie. Die Einladung der irakischen Behörden stand damals nicht in Frage. Nach der Eskalation der letzten Tage und einer ablehnenden Resolution im irakischen Parlament hat sich die Lage grundsätzlich verändert. Linke, AfD und Grüne fordern, die Soldaten sofort nach Deutschland zurückzuholen. Wenn möglich, wollen Union und SPD den Einsatz fortsetzen. Wie also weiter mit den Soldaten, wurde Heiko Maas in Amman gefragt.
Der deutsche Parlamentsbeschluss, der das Mandat für die deutschen Soldatinnen und Soldaten im Irak als Grundlage hat, geht von einer Einladung der irakischen Behörden aus. Diese werden wir auch in Zukunft brauchen und ich hoffe, dass es uns gelingt, zusammen mit unseren internationalen Partnern in den Gesprächen mit der irakischen Regierung dafür auch die notwendige Grundlage zu schaffen. Bis dahin werden die deutschen Soldaten dort verbleiben, wo sie sich im Moment befinden.
Und das ist in Al-Azraq, einer großen multinationalen Militärbasis. Am Nachmittag besuchte der deutsche Außenminister die hier verbliebenen Bundeswehrsoldaten. Wie lange müssen Sie hier auf eine Entscheidung in Bagdad warten?
Ich glaube, dass die Zeit begrenzt sein wird, in der Unklarheit herrscht, wie es mit dem Mandat weitergeht. Die Regierung in Bagdad hat uns gesagt, dass sie eine zügige Entscheidung treffen will, auch um die Unklarheiten zu beseitigen. Wenn das der Fall wäre und wenn es die Grundlage gibt, hier weiterzuarbeiten und den Irak weiter zu unterstützen im Kampf gegen den IS, glaube ich, dass die Ausbildung sehr schnell wieder aufgenommen werden kann.
Ein hoher Beamter des Auswärtigen Amts wurde nach Bagdad geschickt, um dort für die Fortsetzung des Antiterroreinsatzes zu werben, wohl auch um die Gemengelage der irakischen Innenpolitik besser einschätzen zu können. Alle wissen, der iranische Einfluss im Irak ist groß. Ohne eine westliche Truppenpräsenz im Irak, so die Einschätzung nicht nur der Bundesregierung, wäre er noch einmal um vieles stärker.
Wir sind uns einig, wenn der Iran deeskalieren will, dann muss er auch aufhören, in der Nachbarschaft zu zündeln. Das heißt, die Regionalpolitik, die in Teheran gemacht wird, kann so nicht fortgesetzt werden. Und das gilt natürlich insbesondere aktuell auch im Irak.
Kritik an der Führung in Teheran ist das eine. Was ist mit öffentlichen Solidaritätsbekundungen mit den regierungskritischen Demonstranten im Iran? So lautete eine Frage an Heiko Maas in der jordanischen Hauptstadt. Natürlich betonte der Gast aus Berlin den Wert der Meinungsfreiheit, sagte dann aber weiter:
Ich will dennoch darauf hinweisen, dass sicherlich auch zu berücksichtigen sein wird, dass es den Demonstranten in Teheran wahrscheinlich nicht hilft, wenn sie in Teheran diffamiert werden als der verlängerte Arm des Westens oder was auch immer. Deshalb muss man zu den Protesten, die es dort gibt, klar und deutlich sagen, dass diese Menschen das Recht haben, auf die Straße zu gehen, ohne dabei verfolgt zu werden.
Auch die geplante Libyen-Konferenz in Berlin war heute Thema. Man wolle mit den Unterstützern beider Seiten in diesem Bürgerkrieg ein belastbares Waffenembargo vereinbaren, um so die Grundlage für eine politische Lösung unter Führung der Vereinten Nationen zu schaffen, hieß es.
Klaus Remme berichtete. Am Sonntag schon könnte in Berlin die geplante Libyen-Konferenz stattfinden. Doch noch sitzen sie bei Gesprächen in Moskau zusammen, die Präsidenten Putin und Erdogan, Gegenspieler in Libyen, spätestens seitdem die Türkei Truppen in das nordafrikanische Land entsandt hat. Der Vertrag für eine Waffenruhe liegt bereits auf dem Tisch, berichtet unser Korrespondent. Doch noch haben nicht alle Beteiligten unterschrieben. Der aus Sicht der libyschen Regierung abtrünnige General Haftar hat sich noch Bedenkzeit erbeten. Aus Moskau, Tilko Gries.
Die Verhandlungen in Moskau laufen seit den Vormittagsstunden. Den Tag über ist wenig mitgeteilt worden, in welchem Format, wer also mit wem spricht. Das Staatsfernsehen zeigte einen runden Tisch, an dem der russische Außenminister, sein türkischer Kollege sowie die Verteidigungsminister beider Länder zu sehen waren. Bekannt ist auch, dass sich der Chef der Einheitsregierung, Sarraj, und sein Widersacher Haftar in Moskau befinden. Als in der russischen Hauptstadt der Abend bereits angebrochen war, setzten sich der russische und der türkische Außenminister zu Statements vor die Presse. Sergei Lavrov erklärte, Grundlage der Verhandlungen sei eine wenige Tage alte Erklärung der beiden Präsidenten Russlands und der Türkei, Putin und Erdogan. Sie soll einen dauerhaften Waffenstillstand in Libyen ermöglichen. Wir können heute berichten, dass ein bestimmter Fortschritt erreicht wurde und dass der Vorsitzende der Nationalen Einheitsregierung Libyen, Herr Sarraj, und der Vorsitzende des Staatsrates, Herr Mishri, das Dokument gerade eben unterzeichnet haben. Kaum überhörbar, in dieser Formulierung steckt bereits ein Aber, denn die Gegenseite hat noch nicht zugestimmt. General Haftar, Kommandant der libyschen Nationalen Armee und der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses in Tobruk, Herr Saleh, bewerten das Dokument als positiv und haben um etwas zusätzliche Zeit gebeten, bis zum Morgen des nächsten Tages, um sich über ihre Unterschrift klar zu werden. Ich hoffe, dass diese Entscheidung positiv sein wird. Der Morgen des nächsten Tages ist Dienstagmorgen. Unbekannt ist, was genau in dem verhandelten Dokument steht und wo womöglich noch Probleme gesehen werden. Von den libyschen Kontrahenten selbst, Sarraj und Haftar, gibt es keine öffentlichen Stellungnahmen.
Der Bericht von Tilko Gries. Wir kommen nach Deutschland, genauer nach Thüringen. Dort will es Ministerpräsident Bodo Ramelow mit einer neuen Art Regierungsbündnis ausprobieren. Er nennt es Projektregierung. Gemeint ist eine Koalition aus Linken, SPD und Grünen, doch weil sie keine Mehrheit hat, sucht Ramelow nach Unterstützung bei CDU und FDP. Die lehnen eine dauerhafte Zusammenarbeit zwar ab, geben sich aber, wie CDU-Landeschef Moring sagt, offen und gesprächsbereit bei konkreten Projekten, was wiederum Annegret Kamm-Karrenbauer in Berlin weiter ablehnt. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard berichtet.
Am kürzesten sprach der geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow.
Sie wissen doch, an Tagen der Verhandlungen der Parteien schweigt der Ministerpräsident.
Und fort war er. Es war das erste Treffen der fünf Parteien nach der Landtagswahl vor 2,5 Monaten. Die Ausgangslage: Linke, SPD und Grüne sind so gut wie fertig mit ihrem Zukunftsplan, mit dem sie in eine Minderheitsregierung unter dem linken Ramelow starten wollen. CDU und FDP, die jede Koalition und jede formale Duldung mit den Linken ausschließen, hatten sich lange dem Gespräch verweigert. Die Linken-Vorsitzende Susanne Hennig-Welso hatte deshalb nun große Erwartungen.
Ich erhoffe mir, dass wir eine Basis dafür finden, dass die AfD aus dem Regierungsgeschäft und aus den Entscheidungen des Landes herausgehalten wird. Dass wir wirklich ernsthaft darüber reden, wie wir im Parlament zusammenarbeiten können.
Der anvisierten rot-rot-grünen Koalition ist es wichtig, Projekte mit CDU und FDP möglichst früh zu besprechen, da sie auf Stimmen aus der Opposition angewiesen ist. Da CDU und FDP eine formale Duldung der Minderheitsregierung ausschließen, galt es, Wege zu finden, die dem Rechnung tragen, Thüringen aber nicht unregierbar machen. Der FDP-Vorsitzende Thomas Kemmerich hält das für möglich.
Ich glaube, es ist noch nicht bei allen angekommen, dass Rot-Rot-Grün tatsächlich keine Mehrheit mehr hat. Und wir werden keinem Vertrag beitreten in irgendeiner Form, der vielleicht in den letzten Tagen entstanden ist. Es geht nicht um Vorfestlegung. Wir werden ergebnisoffen diskutieren über die Probleme, die uns täglich treffen. Wir wissen zum Beispiel um das Problem, dass Schule ausfällt. Und wir werden mit unseren Ideen, die wir beide gemeinsam entwickelt haben, in unseren Parteigremien, diese in die Diskussion einbringen und dafür für Mehrheiten sorgen. Und da halten wir nur eine Mehrheit für richtig und konstruktiv, die letztlich dafür Sorge trägt, dass Schulausfall nicht mehr stattfindet.
So will Kemmerich mit Mike Moring, CDU, eine Liste von Projekten entwickeln, die man der Minderheitsregierung vorlegen und gegebenenfalls gemeinsam angehen könnte. Regelmäßige Gesprächsrunden mit Rot-Rot-Grün dagegen schließen er und Moring aus.
Wenn wir uns darauf einlassen würden, dass es lauter vorgelagerte gemeinsame Runden von 5 Parteien gibt, dann hat das den Anschein einer nationalen Front in Sachen der gemeinsamen Stellung, die der AfD ermöglichen würde, ohne sachlichen Beitrag leisten zu müssen, immer eine singuläre Kontrastellung einzunehmen. Und wir wollen ja die Sachdebatten im Landtag führen und die Unterschiedlichkeiten betonen. Und das haben wir heute auch nochmal erklärt.
Auch wenn die Sorge einer Projektregierung von Linken und CDU ohne Grüne und SPD vom Tisch zu sein scheint, zeigt sich die grüne Umweltministerin Anja Sigismund enttäuscht.
Sie sahen die Moring-Kemmerich-Show und bei unserem Gespräch, wenn ich so offen sein darf, deutlich unkonkreter als hier vor der Presse. Aber da muss man auch irgendwann mal sagen, wie diese Zusammenarbeit aussehen soll. Dazu haben wir heute zu wenig gehört. Die Frage, wie Verantwortung fürs Land genau aussieht, die ist von Seiten CDU und FDP aus meiner Sicht heute hinreichend unkonkret beantwortet geblieben.
Über das Gespräch zwischen dem Altbundespräsidenten Joachim Gauck, Ministerpräsident Ramelow und ihm sagte Mike Moring ebenso wenig Konkretes.
Und es war ein gutes Gespräch, war eine schöne Atmosphäre, eine gute Atmosphäre, sehr konstruktiv.
Die Wahl zum Ministerpräsidenten soll Anfang Februar stattfinden. Vielleicht.
Vielleicht. Henry Bernhard berichtete. Die Wirtschaft schwächelt, die Warnungen sind laut, doch aus dem Finanzministerium kommen überraschend positive Nachrichten. Der Bund hat im vergangenen Jahr einen Rekordüberschuss erzielt, in Höhe von 13,5 Milliarden Euro. Sind die fetten Jahre also doch noch nicht vorbei? Die einen warnen vor düsteren Wolken am Horizont und wollen das Geld lieber zurücklegen, doch bei den anderen wecken die unverhofft üppigen Milliarden Begehrlichkeiten. Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio.
Der Trend ist ungebrochen, im 6. Jahr in Folge. Und diesmal ist es sogar ein neuer Rekord. 13,5 Milliarden Euro, so viel wie noch nie, lagen am Ende des letzten Jahres noch in der Bundeskasse als Überschuss. Dabei hatte der Bundesfinanzminister vor einem Jahr gewarnt, die fetten Jahre seien erst einmal vorbei.
Wir hatten ein bisschen Glück,
sagt Olaf Scholz dazu heute, um dann weder die eigene Leistung kleinzureden noch deren Ergebnis.
Und natürlich haben wir auch gut gewirtschaftet. Der Haushalt weist insgesamt einen Überschuss von 19 Milliarden Euro aus.
Auf diese Zahl kommt Scholz, weil er zu den 13,5 Milliarden Euro Überschuss noch 5,5 Milliarden hinzurechnet, die er eigentlich aus der Rücklage entnehmen wollte, in der die Überschüsse der vorherigen Jahre gebunkert wurden. Doch 2019 lief so gut, dass Scholz die 5,5 Milliarden gar nicht abzurufen brauchte. Im Gegenteil, der Überschuss wurde von Monat zu Monat immer größer. Bei den Zinsausgaben sparte Scholz am Ende 5 Milliarden Euro. Hinzu kamen 3,5 Milliarden, die Scholz für den Fall eines ungeregelten Brexit zurückgelegt hatte. Nachdem dieser ausblieb, blieben auch die Gelder in der Kasse. Größter Posten sind aber weiterhin Investitionsmittel, die nicht abfließen. Auch im letzten Jahr blieb der Bund auf Milliardenbeträgen sitzen, die er vor allem für Länder und Kommunen bereitgestellt hat. So bleibt Scholz nichts anderes übrig, als den Überschuss wieder in die Rücklagen zu stecken. Dort liegen jetzt 48,2 Milliarden Euro. Der Löwenanteil ist für die kommenden Jahre schon verplant. Frei verfügbar sind durch die neuerlichen Überschüsse des letzten Jahres gut 17 Milliarden Euro. Die wecken Begehrlichkeiten und da zeigen sich neue Risse in der Koalition. Der CSU-Finanzexperte Hans Michelbach fordert einen beschleunigten Abbau des Soli, niedrigere Steuern für mittlere Einkommen und eine Senkung der Unternehmenssteuern. Scholz selbst will die Investitionen um knapp 4 auf 43 Milliarden Euro im Jahr hochfahren und dieses Niveau danach halten.
Wir müssen was tun für die Infrastruktur, für Schulen, für Krankenhäuser, Wir müssen dafür sorgen, dass wir den Klimawandel bekämpfen können. Und natürlich geht es auch um gleichwertige Lebensverhältnisse, damit unser Land zusammenhält. Alles das wird jetzt etwas einfacher, weil wir dazu die notwendige Kraft haben.
Mit gleichwertigen Lebensverhältnissen meint Scholz vor allem seinen Vorschlag, jetzt endlich besonders hochverschuldete Kommunen zu entschulden. Doch dagegen kommt Widerstand aus der Union. CDU-Chefhaushälter Eckhard Rehberg sieht hierfür keine Spielräume. Im Übrigen seien dafür auch die Länder zuständig. Mittendrin versucht sich die Opposition Gehör zu verschaffen. Die FDP plädiert wie die Union für Steuersenkungen und FDP-Fraktionsvize Christian Dürr kann sich sogar eine ganz besondere Form der Entlastung vorstellen.
Man könnte es pro Kopf an die Menschen auszahlen, eine einmalige Rückzahlung an alle Bundesbürgerinnen und Bundesbürger oder es in die Altschuldentilgung stecken. Auf jeden Fall sollte das Geld nicht in irgendeiner Rücklage von Olaf Scholz verschwinden.
Das wollen auch die Grünen nicht. Die liegen eher auf SPD-Linie. Auch sie wollen Investitionen weiter hochfahren und auf dem hohen Niveau halten. Aus einer Debatte ist dagegen die Luft raus. Neue Schulden für zusätzliche Staatsausgaben braucht es erst einmal nicht.
Aus Berlin der Bericht von Theo Gers. Umweltschützer laufen weiter Sturm gegen die Entscheidung von Siemens, an der Lieferung von Signalen an ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien festzuhalten. Die Klimaaktivisten von Fridays for Future haben heute in mehreren Städten demonstriert und auch in Australien selbst gibt es Protest. Lena Bodewein.
Die Entscheidung von Siemens, seinen Vertrag mit dem Bergbaugiganten Adani zu erfüllen, sorgt auch in Australien für Empörung. Für das umstrittene größte Kohlebergwerk der Welt soll das deutsche Unternehmen die Zugsignalanlage liefern. Die bis zu 60 Millionen Tonnen Kohle, die gefördert werden sollen, werden per Zug an den privaten Verschiffungshafen Abbott Point und von dort direkt durchs gefährdete Weltnaturerbe Great Barrier Reef transportiert. Die Naturschutzorganisation Australian Conservation Foundation nannte den Beschluss von Siemens nichts weniger als schändlich. Er ruiniere das Image des Unternehmens, das damit sein wahres Gesicht zeige. Andere australische Aktionsgruppen äußerten sich enttäuscht in den sozialen Netzwerken. Bis zuletzt hatten sie an das Unternehmen appelliert, von dem Vertrag zurückzutreten. Siemens werde, wie schon viele andere Unternehmen vor ihnen, merken, dass es immer in Tränen endet, wenn man mit Adani ins Bett geht, so schrieben sie.
Der Bericht von Lena Bodewein. Groß war die Aufregung in der katholischen Kirche, als Papst Benedikt XVI. Sich vom Heiligen Stuhl zurückzog, sein Amt aufgab. Seitdem leben im Vatikan zwei Päpste, der Alte und Papst Franziskus. In vielerlei Hinsicht könnten beide kaum unterschiedlicher sein. Jetzt meldet sich der emeritierte Papst zu Wort. Er könne nicht still bleiben, schreibt er. Und warnt vehement vor einer Aufweichung des Zölibats. Damit kommt er einer Entscheidung von Papst Franziskus zuvor, den er damit erheblich unter Druck setzt. Aus Rom Jörg Seiselberg.
Es ist der Inhalt, aber auch der Zeitpunkt, der aufhorchen lässt. Während Franziskus gerade daran sitzt, die Rolle des Zölibats neu zu formulieren, meldet sich exakt zu diesem Thema sein Vorgänger zu Wort. Die klare Botschaft Benedikt XVI., das Priesteramt in der römisch-katholischen Kirche müsse für verheiratete Männer tabu bleiben. Der italienische Bischof Domenico Mogavero sieht in dieser Benedikt-Äußerung eine versuchte Einflussnahme auf die bevorstehende Papstentscheidung. Benedikt, so Mogavero in der Zeitung La Repubblica, wolle offensichtlich Veränderungen beim Zölibat abwenden. Buchautor und Vatikanspezialist Jacopo Scaramuzzi geht noch weiter. Noch mehr als ein Appell an seine Nachfolger scheint es fast der Versuch zu sein, die Möglichkeit zu boykottieren, dass verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden können. Genau diese von Benedikt vehement abgelehnte Öffnung des Zölibats hat die von Franziskus gewollte Amazonas-Synode im Herbst befürwortet. Mehrheitlich ist damals im Vatikan die Empfehlung beschlossen worden, regionale Ausnahmen vom Zölibat zu erlauben und im Kirchenleben bewährte Männer, sogenannte Viri Probati, zum Priesterdienst zuzulassen. Das sogenannte nachsynodale Schreiben von Franziskus zum Thema wird in den nächsten Wochen erwartet. Scaramuzzi sagt, es war vorhersehbar, dass der Papst der Bitte der Synode entspricht. Benedikt ist jetzt eingeschritten, um das Umsetzen dieser Bitte zu verhindern. Benedikt macht deutlich, dass seiner Ansicht nach eine Lockerung des Zölibats an den Grundfesten der römisch-katholischen Kirche rüttelt. Der Dienst für den Herrn erfordere die totale Gabe des Menschen, schreibt Benedikt in einem gemeinsamen Buch mit dem konservativen Kardinal Robert Sarah, das übermorgen erscheinen soll und aus dem die Zeitung Le Figaro heute in Auszügen zitiert. Der emeritierte Papst nennt den Zölibat eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Annäherung an Gott die Grundlage des Priesterlebens bleibt. Papst Franziskus hat in der Vergangenheit ebenfalls den Zölibat verteidigt, aber auch eine Bereitschaft gezeigt, regionale Ausnahmen zuzulassen. Unter anderem Kirchenvertreter aus dem Amazonasgebiet drängen auf eine Lockerung des Zölibats, da dort in einigen Orten aufgrund des Priestermangels nur noch selten eine Messe gefeiert werden kann. Benedikt hat bei seinem Rückzug als Oberhaupt der katholischen Kirche angekündigt, er wolle so wörtlich für die Welt verborgen bleiben. Trotzdem mischt er sich mit seiner heute bekannt gewordenen Äußerung nicht zum ersten Mal in eine aktuelle Diskussion ein. Zum Missbrauchsskandal und der Kommunion für zum zweiten Mal verheiratete Ehepartner hatte sich Benedikt ebenfalls zu Wort gemeldet, auch hier bereits mit Franziskus kritischen Positionen. Benedikts persönlicher Sekretär Georg Genswein aber wehrte sich in einem Interview mit dem ARD-Studio Rom im Sommer gegen Interpretationen, Benedikt mische sich in das Lehramt seines Nachfolgers ein.
Alles andere sind teilweise auch Instrumentalisierungen von Personen, die meinen damit, also Papst Franziskus etwas Gutes zu tun, wenn sie ihn gegen Benedikt stehen oder umgekehrt, wenn dann irgendeiner etwas interpretiert, was dann gegen Papst Franziskus sein soll. Ich halte diese Instrumentalisierungen einfach für unfair.
Scaramuzzi dagegen sieht in der Debatte über die aktuellen Äußerungen Benedikt zum Zölibat einen weiteren Beleg für das problematische Nebeneinander eines Papstes und seines Vorgängers. Die katholische Kirche, sagt er, täte gut daran, die Rolle eines emeritierten Papstes künftig genauer zu definieren.
Jörg Seiselberg aus Rom über unterschiedliche Positionen der beiden Päpste zum Zölibat. In Großbritannien verbreiten sich in den sozialen Medien Sprüche wie zwei Mitdreißiger suchen sich einen Job und ziehen bei Oma aus. Where's the problem? Doch so einfach ist es nicht, wenn wir auf Prinz Harry und seine Frau Meghan blicken. Aus Sicht des Königshauses war es ein Affront ohnegleichen, dass die Queen aus den Medien erfahren musste von einem geplanten Teilrückzug der beiden aus dem royalen Alltag, ohne Absprache zuvor. So gab es heute ein royales Krisentreffen mit der Monarchin und ihrer Familie und just zu Beginn unserer Sendung hat Queen Elizabeth II. Gesprochen, Friedbert Meurer in London. Was hat sie gesagt?
Also sie hat sich zu Wort gemeldet, nachdem es dieses Krisentreffen in Sandringham gegeben hat. Das ist ihr Landsitz in Norfolk, so etwa anderthalb Stunden nordöstlich, Autostunden von London entfernt. Es ist eine schriftliche Erklärung, keine mündliche. In der schriftlichen Erklärung heißt es und sagt die Queen, wir haben konstruktive Diskussionen über die Zukunft meines Enkels und seiner Familie geführt. Wir respektieren ihren Wunsch nach mehr Unabhängigkeit, auch wenn wir es vorziehen würden, wenn sie Vollzeitmitglieder der königlichen Familie blieben. Dann ist weiter davon Rede, von einer Übergangszeit die Rede, in der die beiden Harry und Meghan in Kanada und im Vereinigten Königreich abwechselnd leben werden. Das Ganze sei eine komplexe Angelegenheit, heißt es schließlich in der Erklärung der Queen. Die abschließenden Entscheidungen würden in den kommenden Tagen getroffen.
Ist das aus Ihrer Sicht eine wirkliche Lösung?
Also diese Lösung zeichnet sich ganz offenbar ab. Alle interpretieren das hier schon so, dass die Queen Harry und Meghan entgegenkommt, dass man es respektiert, dass die beiden, wie sie sagen, eine neue progressive Definition ihrer Rolle im Rahmen der Royal Family, der königlichen Familie, interpretieren und leben wollen. Aber der Teufel steckt im Detail. Die Frage bekanntlich, wie wollen sie sich finanzieren? Es heißt in dieser Erklärung, die beiden wollen ohne öffentliche Gelder auskommen. Da wird noch einiges zu diskutieren und festzulegen sein, wie das denn aussehen könnte. Insgesamt muss man, glaube ich, auch sagen, wenn man das vergleicht mit dem Krisenmanagement vor 20 Jahren rund um die Probleme zwischen Charles und Diana und dem Tod von Diana, dann das hier sieht jetzt wie modernes Krisenmanagement aus, schnell und entschieden gehandelt, um Schaden abzuwenden. Und auch in den nächsten Tagen sollen ja schon die Details festgelegt werden.
Jetzt sprechen wir beide hier eigentlich über eine innerfamiliäre Angelegenheit, die bei uns hier im Deutschlandfunk normalerweise keine Rolle spielt. Warum ist dieser Teilrückzug von Harry und Meghan so bedeutsam für das britische Königshaus und damit für Großbritannien insgesamt?
Es ist natürlich mehr als nur eine private Angelegenheit. Die Leute hier sagen natürlich, man möge doch den privaten Wunsch der beiden nach Privatsphäre akzeptieren. Harry will seine Familie schützen. Aber es ist natürlich mehr. Der Prinz und seine Frau sind Teil der königlichen Familie, Teil der Monarchie. Das ist nun mal ein wichtiger Bestandteil, wie es hier heißt, der britischen der britischen Demokratie und die Hoffnung, dass mit Hilfe von Harry und seiner dunkelhäutigen afroamerikanischen Frau das Königshaus sich modern interpretieren und darstellen kann, gemäß dem multikulturellen Großbritannien. Diese Hoffnung könnte ja schweren Schaden jetzt erleiden und damit auch die gesamte Monarchie als veraltet und verkrustet dastehen. Und deswegen ist das eine hochpolitische Sache.
Unser Großbritannien-Korrespondent Friedbert Meurer. Am Ende unsere Informationen am Abend ab 19.05 Uhr hören Sie bei uns hier im Deutschlandfunk noch Kommentare, unter anderem zu den Libyen-Gesprächen in Moskau. Mein Name ist Mario Dobowiszek und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.